glaube, ich würde es vor allen Dingen beschreiben als einen Prozess der Auseinandersetzung mit sozialen Strukturen, die wir auf jeden Fall vorfinden, also auch sowas wie Machtstrukturen, und die sich in unsere psychische Struktur und unseren Körper einschreiben. Genau. In der Psychoanalyse gibt es ja diesen Begriff der Einschreibung und ich finde ihn eigentlich ganz gut vorstellbar, dass es was ist, was irgendwie so eine Niederschrift oder so eine Erinnerungsspur in unseren Händen hinterlässt. Und ich würde da vor allen Dingen auf Beziehungserfahrungen zurückgreifen und sagen, dass das was ist, was sich in uns niederschlägt oder sich einschreibt.
Also dass Subjektwerdung sozusagen in Beziehungen oder in Beziehungserfahrungen stattfindet auch?
Genau, ja.
Auch eine wichtige Rolle bei der Subjektwerdung spielt ja die Differenz bzw. Differenzierung, also quasi der Prozess, dass man sich eine Definition von sich selbst darüber macht, darüber, was man nicht ist, also quasi der Ausschluss dessen, was man nicht ist, als Definition dessen, was man ist, sozusagen, also im Ankündigungstext hast du es so formuliert, die Erkenntnis, dass ich nicht du bin, ist der erste Schritt, der auf dem Weg der Subjektwerdung vollzogen werden muss. Was sind denn Beispiele für einen solchen Prozess der Differenzierung?
Für mich ist es am einfachsten, mir vorzustellen, als etwas, das beinhaltet, dass ich verstehen muss, dass es etwas anderes gibt, als ich es bin quasi und dass ich eigenständig bin und dass das andere aber trotzdem auch in Beziehung zu mir steht quasi und dass etwas ist, was sowohl anders als auch gleich sein kann. Das ist so ein bisschen paradox, aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen oder ich glaube, dass es was ist, was wir alle sehr regelmäßig auch erleben, dass wir diese Differenzierung auch immer wieder neu sozusagen in Beziehung irgendwie aushandeln müssen. Also auch so in unseren ganz intimen Beziehungen, das auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass ich irgendwie verstehe, dass die andere Person von mir verschieden ist und dass wir aber trotzdem auch die gleichen Gefühle und Intentionen und Ideen teilen können und uns da auch auf jeden Fall nah sind und trotzdem halt nicht exakt das Gleiche sind.
Was dann sozusagen auch wieder wichtig dafür ist, ein eigenes Subjekt herauszubilden, oder?
Genau. Und dass das andere auf jeden Fall auch als eigenes Subjekt anerkannt wird. Also, dass ich die andere Person, die mir gegenüber ist, in ihrer Besonderheit und in ihrer Eigenständigkeit wahrnehmen kann und trotzdem sehe, dass wir irgendwie miteinander sind und dass wir eine Beziehung haben. Ich glaube, das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt dabei.
Um mal auf Männlichkeit in dieser Gesellschaft zu kommen, was sind denn Konflikte innerhalb der männlichen Subjektwerdung?
Ich glaube, ein ganz zentraler Konflikt schließt sich genau an diese Differenzierung an oder hängt damit zusammen. Und der geht genau darum, inwieweit das andere oder genau das andere als eigenständiges Subjekt anerkannt werden kann. Und ich glaube, ganz konkret ist das auf jeden Fall ein Konflikt um Autonomie und Abhängigkeit. Und das hängt damit zusammen, dass wir immer noch in einer männlich hegemonialen Gesellschaft leben, in der das männliche Subjekt sich selber als das Überlegene gegenüber dem Weiblichen setzen muss und das Weibliche immer das andere ist quasi gegenüber dem Männlichen, all das, was ins männliche Subjekt nicht reinpasst und dass es da eine Ausspaltung gibt von Autonomie und Abhängigkeit im Sinne von, das Männliche ist das nicht nur das Überlegene, sondern auch das Autonome und das Weibliche ist das Abhängige. Und ich glaube, dass darin ein zentraler Konflikt liegt in dieser Akzeptanz sozusagen, dass beides zueinander gehört. Also, dass man sowohl abhängig als auch autonom ist und dass man eine gewisse Abhängigkeit sogar braucht, um seine eigene Autonomie beweisen zu können. Ich glaube, das ist für die männliche Subjektwerdung sehr schwierig, weil es, wie gesagt, diesen Anspruch gibt, diesen gesellschaftlichen Anspruch, autonom zu sein und Autonomie das Wertvolle, gesellschaftlich Anerkannte ist.
Ja. Wo zeigt sich denn diese Konflikthaftigkeit, vielleicht auch der Bezug zwischen Autonomie und Abhängigkeit in Bezug auf Männlichkeit? Mein Gedanke dazu ist zum Beispiel auch der Anschlag in Halle, der Attentäter von Halle, der sich auch antifeministisch geäußert hat, beziehungsweise dessen Taten man vielleicht auch als die Taten eines gekränkten Mannes unter anderem bezeichnen kann. Wenn wir jetzt aber mal weniger gewalttätige Ausnahmesituationen wie diesen Anschlag betrachten, was gibt es sonst für Beispiele dafür, wo sich diese Konflikthaftigkeit in Bezug auf Männlichkeit zeigt?
Ich glaube, das Beispiel, was du angesprochen hast, ist unglaublich wichtig und ich glaube, darin liegt ja auch gerade die gesellschaftliche Brisanz, gerade sich das männliche Subjekt in seiner Konflikthaftigkeit nochmal genauer anzugucken, aber ich würde dem auch total zustimmen, dass Oder ich würde sagen, dass es nicht eine Sache ist, die sich nur in solchen sehr brutalen Auswüchsen zeigt, sondern eigentlich auf einer ganz basalen Ebene, auf eine Art uns alle und vor allen Dingen das männliche Subjekt oder Männer in dem Falle betrifft. Und ich glaube, am deutlichsten zeigt sich dieser Konflikt tatsächlich in allen Beziehungen, aber im Spezifischen in heterosexuellen Beziehungen, weil da einfach so ganz klar offenbar wird, dass diese Abhängigkeit, die eigene Abhängigkeit vom Mann sozusagen nicht geleugnet werden kann. In dem Moment, wo man heterosexuell ist und ein heterosexuelles Begehren hat, dann ist man sehr stark von einer Frau abhängig in dieser sexuellen Dimension. Und ich glaube, daran bricht sich dieses Autonomie-Ideal oder dieser Anspruch, autonom zu sein, sehr deutlich, was dann auch wiederum dazu führen kann, dass gerade da Gewaltausbrüche oder sowas wie sexuelle Gewalt sehr stark als Lösungsstrategie auch gewählt werden, um irgendwie aus diesem Konflikt rauszukommen, dass man ja doch abhängig ist.
Und hast du Erklärungsversuche, woher diese Konflikthaftigkeit kommt oder das unbedingte Streben nach Autonomie, obwohl man sich vielleicht als Mann in dieser patriarchalen Gesellschaft in der Abhängigkeit befindet?
Ja, also ich glaube, für mich sind da so zwei Seiten oder wichtig, das ist auf jeden Fall einfach unsere gesellschaftliche Verfasstheit, also sowohl in der kapitalistischen als auch in der patriarchalen oder in der Gesellschaft, die von männlicher Hegemonie bestimmt ist. Das ist auf jeden Fall eine Grundlegung für diesen Konflikt. Und der andere Seite ist, dass bestimmte Grundkonflikte in der psychischen Entwicklung sowieso stattfinden, die haben natürlich auch immer mit Gesellschaft zu tun und die finden nicht irgendwie in einem luftleeren Raum statt oder so. Aber diese Grundkonflikte, sowas wie Trennungskonflikte, sowas wie diese Autonomiekonflikte, die muss jedes Kind irgendwie in der psychischen Entwicklung auf jeden Fall durchmachen. Und das ist immer auch mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden und bestimmten, auch sowas wie Traumatisierung und so weiter. Das heißt, das ist erstmal sowieso da sozusagen. Zudem, also da kommt dann dieses gesellschaftliche Moment dazu, aber natürlich auch ein kulturelles Moment, in welcher Gesellschaft wir leben, in welcher Kultur wir leben, welche Idealvorstellungen es da gibt. Und ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, dass es schon in unserer Kultur irgendwie mindestens seit der Aufklärung diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt gibt und dass diese Trennung mit Geschlecht sozusagen verbunden wird. Also dass das Männliche das Subjekt ist und das Weibliche das Objekt. Und ich glaube, das kommt diesen Konflikt sozusagen nochmal zugute oder verstärkt ihn und verstärkt auf jeden Fall auch seine Auflösung in Richtung von der Herrschaft quasi, nicht von der gegenseitigen Anerkennung, sondern der Mann beherrscht die Frau oder versucht die Frau zu beherrschen und versucht damit auch seine eigene Abhängigkeit irgendwie unter Kontrolle zu bringen und zu beherrschen, stellvertretend an ihr sozusagen.
Du hast sie gerade angesprochen, die Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Man könnte vielleicht sagen, historisch und auch immer noch heute werden in der patriarchalen Gesellschaft oder in der Gesellschaft, in der wir leben, auch in anderen Gesellschaften, aber in dieser eben auch, Frauen immer noch eher als Objekt, Männer eher als Subjekt betrachtet, beziehungsweise anders ausgedrückt, fühlen sich Vertreter und Vertreterinnen des jeweiligen Geschlechts mehr als Objekt, beziehungsweise als Subjekt insgesamt oder auch gerade innerhalb von Beziehungen. Was sind deine Gedanken dazu, vielleicht auch aus psychoanalytischer Sicht oder überhaupt, wie könnte sich das verändern? Wie könnte sich das vielleicht angleichen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, ein zentraler Punkt ist auf jeden Fall, sich immer wieder darüber bewusst zu werden, darauf reflektieren zu können und vor allen Dingen auch auf diese unbewussten Konflikte, die ich angesprochen habe und diese Beziehungserfahrungen, die irgendwie beredbar zu machen, die irgendwie anschauen zu können, die irgendwie ins Bewusstsein zu holen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und darüber hinaus ist, glaube ich, dass es halt ein zweiseitiger Prozess ist, dass irgendwie der Mann sich als Subjekt setzen kann und die Frau zum Objekt wird, zum Objekt gemacht wird, aber sich auch zum Objekt machen lässt auf eine Art. Also ich glaube, es ist auch notwendig sozusagen für die weibliche Subjektivierung, zum einen sich die weibliche Subjektivierung auch nochmal aus psychoanalytischer Perspektive genauer anzugucken und natürlich auch zu sehen, dass es da einen Anteil an dieser Dynamik gibt. Was jetzt nicht zu verwechseln ist damit, dass ich irgendwie Frauen die Schuld für diese Dynamik oder dieses Verhältnis geben will, aber trotzdem das wichtig finde, an der Stelle auch nochmal mitzudenken, weil Geschlecht ja immer eine relationale Kategorie ist. Und zum anderen, ich glaube, es ist komplett notwendig, dass wir männliche Hegemonie und sowas wie die Geschlechterdichotomie das bekämpfen und abschaffen. Aber ich meine, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, also ich finde immer noch einfach sehr abstrakt. Ich glaube, darüber hinaus ist es irgendwie wichtig, dass wir von diesen starren Dichotomien irgendwie wegkommen und sowas wie auch unsere eigenen Geschlechtervorstellungen verflüssigen auf eine Art und da irgendwie mehr Raum, dem mehr Raum geben, auch andere Erfahrungen möglich zu machen. Und ich glaube, dafür braucht es ganz viel Miteinander, ganz viel miteinander reden. Dafür braucht es feministische Literatur und Theorie, um diese neuen Erfahrungen auch irgendwie beschreibbar und überhaupt denkbar zu machen und irgendwie eine andere Beziehungsweise, eine andere Form von Beziehung oder einen anderen Umgang miteinander.
Ist ja für weiblich sozialisierte Feministinnen auch so ein bisschen leidiges Thema, sich mit männlicher Subjektwerdung oder kritischer Männlichkeit, toxischer Männlichkeit, um mal so ein paar Begriffe zu nennen, zu beschäftigen. Finde ich jedenfalls manchmal. Andererseits auch wichtig und interessant, um aber nochmal so konkret auf die männliche Subjektwerdung zu kommen. Was glaubst du denn, wie könnte diese weniger aggressiv oder konfliktbeladen sein? Oder was wären da Rahmen, die geschaffen werden müssten, damit das passieren könnte?
Ja, ich glaube zum einen, also die Sachen, die ich eben angesprochen habe, mit dieser, so die eigene Geschlechtervorstellung irgendwie zu verflüssigen und da auch sich, also immer wieder gegen diese traditionellen Geschlechterrollen und Vorstellungen auch in sich selbst, die man ja verinnerlicht hat, anzukämpfen, ist ein total wichtiger Punkt. Und ja, das tatsächlich auch zu reflektieren und zu merken, wann man sich so einem Abspaltungsmechanismus bedient, indem man irgendwas, was man an sich selbst, also jetzt gesprochen aus Sichtweise von fürs männliche Subjekt sozusagen, wenn man Anteile hat, die man an sich selbst irgendwie nicht leiden kann, die schwierig auszuhalten sind, die vielleicht auch gerade in dieser Männlichkeitsvorstellung nicht passen, dass man die von sich abspaltet und dann ins Außen projiziert und vielleicht in dem Falle dann auf die Frau oder auf die Partnerin oder auf eine gute Freundin oder so. Ich glaube, das einfach zu merken, dass das passiert, also ich glaube, diesen Mechanismus wenden wir alle total häufig an, dass wir irgendwas von uns abspalten und auf andere projizieren. Aber ich glaube, es ist total wichtig, diese Anteile, die da abgespalten werden, irgendwie wieder reinzuholen und zu integrieren und sich anzugucken, was da los ist. Und ob das nicht okay ist, wenn die vielleicht auch einfach Teil von einem selbst werden. Also das heißt konkret dann auch natürlich fürs männliche Subjekt irgendwie solche Sachen wie Emotionalität, vermeintliche Schwäche und so weiter anerkennen zu können.
Um nochmal auf Frauen und weiblich sozialisierte Personen zurückzukommen, wie oder was siehst du für Ansätze, die in ihrer Subjektwerdung zu unterstützen? Auch, du hast es eben so formuliert, dass sie zu Objekten gemacht werden und manchmal sich aber auch selbst zu Objekten machen, ohne ihnen da jetzt Schuld, also ohne jetzt Frauen da die Schuld dafür zu geben. Was sind deiner Meinung nach Ansätze, die deren Subjektwerdung zu unterstützen?
Es gibt so in einem Buch von Pierre Bourdieu zur männlichen Herrschaft so ein ganz, wie ich finde, irgendwie so eine ganz schöne Passage, wo es darum geht, dass Frauen diesen männlichen Blick irgendwie internalisieren und was man dagegen tun könnte. Und da verweist er auf Sport und ich würde das eigentlich auch gerne irgendwie so auf Kampfsport nochmal im Besonderen beziehen. Und er verweist da auf die Möglichkeit, sich den Körper wieder als anzueignen, im Sinne von, dass er halt irgendwie nicht mehr dieses Objekt ist, dass man nicht mehr irgendwie den eigenen Körper oder sich selbst nur als Objekt sieht, auch wenn man irgendwie in den Spiegel guckt oder so und immer sich zurecht macht für dieses angeguckt werden von außen, sondern dass man wieder einen anderen Bezug als Frau auch zu seinem Körper gewinnt. Und wie gesagt, da die Möglichkeit von Sport oder auch Kampfsport ist, glaube ich, tatsächlich, also auch so aus meiner persönlichen Erfahrung, eine sehr schöne Möglichkeit, auch so die eigene Handlungsfähigkeit, die eigene Kraft, aber auch sowas wie Schmerz, also einfach irgendwie sich selbst zu spüren und nicht immer so diesen Spiegel dazwischen zu haben oder diese Fläche irgendwie, dass man halt scheinbar nur reflektiert und gar nicht selber für sich sein kann. Und ich glaube, man kann das nicht nur auf den Sport beziehen. Ich glaube, da gibt es unglaublich viele andere Möglichkeiten, wo man sich selber für sich spüren kann. Sei das im Musikmachen, sei das im, keine Ahnung, was auch immer. Also ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten und das finde ich unglaublich wichtig, da wirklich auch so Räume für gegenseitiges Empowerment, für Ausprobieren und sich gegenseitig zu bestärken, total wichtig und schön.